Gott, jetzt hab ich das nicht gedrückt. Schreck.
Hallo? Hallo? Hallo?
Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich aus Versehen aufgelegt.
Ja, kein Problem. Nein, nein. Thematisieren Sie doch auch diese ganze Sache. Können Sie das nicht machen in der Sendung? Das ist doch, soll doch Lust bereiten. Also Utopie und Lust gehören zusammen.
Besondere Zeiten, besondere Bedingungen, das sind Interviews während der Corona-Zeit. Da kann auch zwischendurch mal was schieflaufen. Ja, all das ist passiert während dieses Gesprächs mit Uwe Timm. Aber auch Humor und Komik gehören dazu und gehören zur Utopie. Deshalb die etwas unterschiedliche Tonqualität. Da bitten wir natürlich um Ihr Verständnis. Was haben die Literatur und die Utopie gemeinsam? Das fragt Uwe Timm in seinem neuen Buch »Der Verrückte in den Dünen« über Utopie und Literatur. Und das ist das Thema in dieser Folge von »Weiterlesen«, das LCB im RBB. Das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Weiterlesen möchten wir hier mit Ihnen in diesen Zeiten, wo Lesungen live vor Publikum immer noch leider nicht stattfinden können. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Über Utopie und Literatur schreibt Uwe Timm in seinem neuen Essayband. Aber es geht um mehr als das. Er fragt in seinem Sammelsurium, so nennt er seinen Essayband selbst, da fragt er nach dem utopischen Gedanken in verschiedenen Zeiten und Zusammenhängen. Es sind erzählerische Essays. Uwe Timm nimmt uns darin mit auf Reisen nach Argentinien und Paraguay, zurück nach München 1968 in die Zeit der Studentenrevolte und in den Aufwachraum eines Krankenhauses irgendwo in Norddeutschland. Und über allem steht die Frage und die Suche nach einer besseren Gesellschaft, nach Orten, wo gerechtere, freiere, lustvollere Möglichkeiten des Zusammenlebens zu finden sind. So jedenfalls schreiben Sie es im Vorwort, lieber Uwe Timm. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, hallo.
Hätten Sie sich eigentlich beim Zusammenstellen der Texte für Ihr neues Buch träumen lassen, dass Sie jetzt seit Wochen eigentlich an einem Ort festsitzen, dass ein Virus die ganze Welt in ihren Grundfesten so erschüttert?
Dieser Zustand, dass ich zu Hause sitze und das auch über mehrere Stunden, also 8 oder 10 Stunden, allein in meinem Zimmer sitze, das ist der Normalzustand für mich jedenfalls beim Schreiben und Lesen und Arbeiten. Aber natürlich nicht, dass plötzlich auch all die Mitmenschen in dieser Situation sind. Nicht? Und das hat natürlich so grundsätzliche Veränderungen auch hervorgerufen, auch in der Wahrnehmung. Auch wie man mit mir, ich bin ja grauhaarig, plötzlich umgeht. Bisher habe ich nie das Gefühl gehabt, dass man sonderlich Acht geben müsste auf mich jetzt, nicht? Und im öffentlichen Raum. Also da hat sich etwas verändert und natürlich auch das Verhalten der Menschen, das konnte man studieren. Aber so ganz neu ist das Phänomen ja nicht. Es hat ja immer wieder diese Seuchen gegeben, nicht? Also durch die ganze Menschheitsgeschichte.
Sie haben ja selber über Albert Camus promoviert. Die Pest, das ist ja ein Roman, der jetzt von allen wieder in die Hand genommen und gelesen wird, weil Sie gerade angesprochen haben, dass Seuchen auch immer wieder die Welt heimgesucht haben. Sehen Sie da Parallelen? Ist das für Sie auch das Buch der Stunde?
Ja, ich habe da natürlich wieder reingelesen. Das ist ein ganz großartiger Roman, der natürlich nicht nur die Seuche, das ist die Peste in dem Fall, im Fokus hat, sondern da ist zugleich eben auch immer dieser gesellschaftliche Aspekt da, nämlich die Besetzung Frankreichs durch die Nazis, nicht? Also dieser Ausnahmezustand, der da eine Rolle spielte und mit dem er auch konfrontiert wurde. Und insofern ist das besonders interessant, weil natürlich dieser Zusammenhang zwischen Gesellschaft und auch der Exekutive und diesen Seuchen von Camus untersucht wird. Und das ist zugleich natürlich auch bei Camus immer die Frage nach dem Sinn der Geschichte und dem Sinn des Einzelnen, wie der sich in der Geschichte verhält, nicht? Es hat einen metaphysischen Aspekt und der taucht auch in diesen Seuchensituationen auf. Warum und wie verhält man sich? Und was könnte der Grund sein? Und man sieht das daran, dass jetzt diese Proteste auftauchen, die ja teilweise völlig irrational sind. So Bill Gates, der Bösewicht der Weltgeschichte ist. Also diesen gesamten Umkreis, der wirklich auch die Sinnfrage stellt, wie leben wir zusammen, was wollen wir, wie verhält man sich? Gibt es ein solidarisches Verhalten oder gibt es irgendwelche Ausreden oder sogar Aggressionen und auch die Gefährdung natürlich der Freiheit, die immer da mitspielt und verbunden ist. All das ist in einer wirklich ganz erstaunlichen Weise in diesem Buch behandelt von Camus.
Dass sich etwas oder dass sich viel verändert hat, sehen wir auch daran, wie wir miteinander sprechen gerade. Sie sind zu Hause in Ihrem Wohnzimmer in München. Ich bin auch zu Hause in meinem Homeoffice hier in Berlin und wir sprechen miteinander am Telefon. Ja, und vor ein paar Wochen sind Sie ja 80 geworden. Ein Geburtstag, den Sie sich wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt haben, den Sie wahrscheinlich gerne groß gefeiert hätten. Wie haben Sie den Tag denn nun verbracht?
Kiepmeier und Witsch und DTV, das sind meine Verlage, die wollten hier ein schönes Fest ausrichten im Literaturhaus. Und da hatten auch 200 Menschen, Freunde, Bekannte, Kolleginnen und Kollegen zugesagt. Und das wurde dann gecancelt. Und die Situation war, und das erinnert an Camus, das hat etwas durchaus Existenzialistisches. Und ich finde das also auch sehr interessant. Der Geburtstag wurde so gefeiert, dass ich hier in dem Haus, in der oberen Etage, in dem vierten Stockwerk, also es ist ein Mehretagenhaus, mit meiner Frau stand und unten auf der Straße standen die Kinder und Enkel und haben gesungen, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Und die Feier war also eine mit meiner Frau. Und das war, glaube ich, ganz gemäß der Situation sehr, ja, wie soll ich sagen, anrührend. Das andere wäre ein Fest gewesen. Das wäre sicherlich sehr lustig geworden. Und man hätte vielleicht getanzt und gab es Reden und so. Aber so war das ein sehr, es gibt kein anderes Adjektiv, ein sehr inniges Fest, ja.
Da werden Sie sich wahrscheinlich noch sehr lange dran erinnern, noch, ja.
Natürlich, also das andere, da hätte man sich auch dran erinnert, aber das ist eben etwas ganz Besonderes gewesen, weil man so auf sich verwiesen wird. Und das werden ja viele, nicht? Die werden mit sich konfrontiert. Also wie gesagt, das ist für mich ein Normalzustand. Ich lebe halt wie ein Trappist hier. Ich rede ja auch sonst den ganzen Tag nicht, sondern jetzt hier in meinem Arbeitszimmer, wo ich jetzt auch sitze und sehe hauptsächlich meine Hände beim Schreiben. Das ist also nicht so ungewöhnlich für mich, aber ich denke, für viele andere Menschen ist es einfach eine große Herausforderung. Und das ist das Existenzielle daran. Natürlich ist das eine andere Situation, in der ich lebe, als diejenigen, die in so einer Zwei-Zimmer- oder Drei-Zimmer-Wohnung mit kleinen Kindern wohnen. Das muss man auch sagen. Also das ist eine privilegierte Situation, in der ich bin.
Man sagt ja immer, Krisen können Wendepunkte sein und in Krisenzeiten strahlt die Zukunft besonders hell. Man sehnt sich regelrecht nach ihr. Könnte das also auch wieder die Zeit für neue Utopien sein? Wie erleben Sie das gerade?
Also jede Dystopie hat in sich auch dieses Moment der Utopie. Das ist ja konstitutiv geradezu für Utopien. Also diese Möglichkeiten, anderes neu auch zu denken. Also gerade da, wo große Probleme sind, nicht? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das durchaus möglich ist. Also beispielsweise, dass man einen ganz anderen Umgang mit dem Konsum erreicht. Nicht? Und dass man nachdenkt also darüber, ob es tatsächlich so einen endlos Progress innerhalb der Wirtschaft geben muss. Nicht? Also diese permanente Zuwachsrate, die der Kapitalismus in sich trägt. Über all das hätte man ja nachdenken können. Aber ich habe eher leider den Verdacht, dass da nicht so viel Neues jetzt rauskommt. Also ich hätte mir mehr erhofft, nicht, dass auch so grundsätzliche Diskussionen stattfinden.
Sie sind ja jemand, der sich immer mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. In Ihren Romanen haben Sie das getan, in Ihren Essays. Aber Sie verharren nicht in der Vergangenheit. Also Sie haben Romane geschrieben über die 68er-Bewegung, über den Nationalsozialismus, die Nachkriegsjahre in der BRD und auch Deutschland nach dem Mauerfall. Aber eins ihrer ganz großen Themen ist ja immer die Utopie gewesen. Also dieser Blick nach vorne und die Frage nach einer besseren Gesellschaft. Woher kommt denn das, diese Lust eigentlich an diesem Utopischen immer wieder?
Ich denke mal, das haben viele, nicht? Das Prinzip Hoffnung, wie Bloch sagt, das ist wirklich zentral. Nicht? Für mich war das als Kind schon, dass ich andere Lebensformen interessant fand und das hat sich auch so weiterentwickelt. Mich hat das eben interessiert. Ein Moment ist beispielsweise diese Situation, ich bin mit einer Frau verheiratet, die Übersetzerin ist, die in Argentinien aufgewachsen ist, Dagmar Plötz, die in einem Ort groß geworden ist, nämlich Villa Gesell heißt er in Argentinien, der erbaut wurde von oder gegründet wurde von einem Mann namens Carlos Gesell. Und dieser Mann, und das finde ich so interessant, hatte diese Idee, innerhalb der Dünen einen Ort zu gründen, in dem es keinen Alkohol geben sollte, kein Glücksspiel, in dem gegenseitige Hilfe das Prinzip sein sollte, also so ein anarchistisches Prinzip. Und dieser Mann hat mit Eigensinn unter unglaublichen Bedingungen diesen Ort dort gegründet. Der ist dann zwar anders geworden, als er sich vorgestellt hat, aber diese Hartnäckigkeit, der Versuch eines anderen Zusammenlebens, das fand ich bewundernswert. Und ich konnte das also dadurch, dass wir oft dort waren, weil die Eltern meiner Frau dort lebten, mit beobachten auch, wie dieser Gründungsmythos dann Wirklichkeit wurde, wie der also nach großen Problemen endlich die Dünen zum Stillstand gebracht haben. Und das ist natürlich ein Bild dafür, für gesellschaftliche Projekte, die immer wieder, wenn man so will, verweht werden, zerrieseln, wie man daraus etwas schaffen kann, was eine neue Form des Zusammenlebens bildet. Also, und das ist so der Gegenstand, warum mich das interessiert. Oder beispielsweise als Kind hat mich der Zirkus interessiert. Das ist auch ein utopischer Ort, nicht? Also, wo die Menschen so die Schwerkraft dem Anschein nach aushebeln. Also, lauter solche Momente kann man ja finden und die findet jeder. Also, wenn man wachen Auges durch die Realität geht, nicht? Dann gibt es immer wieder solche Momente in der Gesellschaft, die staunenswert sind, weil sie nicht so statisch sind, sondern einen Blick nach vorne öffnen. Und das tut natürlich besonders die Literatur. Ne?
Sie haben gerade von Carlos Gesell erzählt. Ja. Das ist der Verrückte in den Dünen, der dem Buch auch den Titel gibt. Sie haben ihn ja auch noch persönlich kennengelernt, ne? Schreiben Sie. Wollen wir den Verrückten in den Dünen mal genauer kennenlernen? Möchten Sie uns da mal eine Stelle vorlesen aus Ihrem Buch?
Ja. Alle 14 Tage kam der Ire in seinem verrosteten Ford und brachte dem Propheten, der sich inzwischen eine neue Frau genommen hatte, Doña Emilia, und seinen beiden Halbschwestern, dem Eleven und seinen beiden Kindern, die mithalfen, man konnte auch sagen, mitarbeiten mussten, Mehl, Zucker, Kartoffeln, aber auch Ziegelsteine und Holz für den langsam voranschreitenden Hausbau. Inzwischen waren die Hühner angeschafft worden und die Versorgung mit Eier war gesichert. Die Kartoffeln keimten, mit Pferdemist gedüngt, verheißungsvoll vor sich hin. Der Ire hatte eine Flasche Rum mitgebracht, nicht weil er hoffte, damit seinen Umsatz zu steigern, sondern im Glauben, ein solider Rausch könne den Verrückten, der da im Sand wühlte, wieder zur Vernunft bringen. Don Carlos predigte dem begehrlich zur Flasche blickenden jungen Gehilfen von Sucht und Rausch und verrücktem Sinn. Der Ire selbst sei ein Beispiel für die fürchterliche Wirkung des Alkohols. Bei seinem letzten Besuch hatte der Ire über seine Schwangerschaft geklagt. Er glaubte, er sei schwanger von einem Esel. Was ihn grübeln ließ, wie ihm das hatte zustoßen können, hielt er sich doch keinen Esel. Und auch davon hatte er den beiden erzählt, dass hin und wieder am helllichten Tag der Himmel plötzlich auf ihn fiele. Erst neulich wieder, und wie er dagelegen sei unter einem blauen, mit weißen Flecken besprenkelten Betttuch. Erst in der Nacht habe er es wieder von sich werfen können. Überhaupt die Einsamkeit in dieser Weite, irgendwo sei dann immer nur der Horizont. Manchmal sprach er aber doch recht verständig und sagte, diese Bemühungen, die Dünen zum Stillstand zu bringen, seien gegen die Natur und weit schlimmer gegen Gott. Der Ire redete, die beiden arbeiteten. Warum gerade hier? Weil es hier an dieser Stelle auf dem hunderte Kilometer weiten, langweilig flachen Land plötzlich Hügel gab. Landschaft. Die Pampa ist keine Landschaft, sondern grüne, horizontweite Fläche. Hier hingegen erhoben sich die Dünen weiß schimmernd, sanft gefaltete Hänge. So hatte er es den Notar nach der Unterzeichnung gesagt. Zuvor hätte seine Bewunderung für die Schönheit der Landschaft den Preis beim Verkäufer womöglich in die Höhe getrieben. Er wolle dort Pinien pflanzen, pappeln und weiden, hatte er erklärt, aus denen die Kinderwagen gefertigt werden sollten. Das war eine etwas unglaubwürdige Erklärung, wenn man die Dauer des Wachstums einer Pinie bedachte. Er hatte den Nachbarort Ostende besucht, der weiter nördlich an diesem langen Dünenzug der argentinischen Atlantikküste lag. Vor Jahren hatten dort Belgier damit begonnen, ein mondänes Seebad zu errichten, wiederum angeregt durch das ebenfalls in Dünen gelegene belgische Seebad Ostende. Der Bau wurde durch anhaltende, den Sand verfrachtende Stürme immer wieder aufgehalten und schließlich abgebrochen. Die Belgier kehrten nach Europa zurück. Die halbfertigen Häuser und Hotels waren schon bald wieder vom Sand zugeweht. Allein ein Stück des Kirchturms ragte noch aus einer Düne. Carlos Gesell hatte die Spitze im Sand gesehen und war in seinem Entschluss nur abermals bestärkt worden.
Carlos Gesell, der trotz den Wanderdünen da in Argentinien ein Feriendorf ab, einen Ort. Und da kommt ja einiges zusammen in diesen Sanddünen. Gleich in der Nachbarschaft ist eine Utopie gescheitert. Aber Carlos Gesell, der hat eben nicht aufgegeben, der hat weitergemacht. Das ist ja alles irgendwie auch ein Nichtort, wenn man so will, ne? Diese Wanderdünen, dieser Sand, da was zu errichten, das ist ja an sich schon etwas, was gar nicht sein kann. Und trotzdem hält er daran fest. Das ist schon erstaunlich.
Ja, genau. Und ich denke auch, das ist das Literarische daran. Auch an diesem Gesell selbst und auch an seiner Form, das, was noch gar nicht da ist, was also buchstäblich nur Sand und Wind ist, daraus etwas zu gestalten. Das ist nicht so unähnlich der Situation, aus der heraus meinetwegen Literatur geschrieben wird. Da ist ja auch zunächst mal das berühmte weiße Blatt, das ja heute nicht mehr so eine Rolle spielt, weil der PC davor steht in der Regel. Aber ich zum Beispiel schreibe immer noch vor, mit Hand sogar, und dann erst in den PC rein. Aber da entsteht ja auch etwas, was so vorher noch nicht war. Das ist das Schöne an der Literatur.
Warum also ist Literatur immer Utopie?
Die Utopie hat eben diese Möglichkeit, aus der Sprache etwas zu schaffen, was es so nicht gibt. Utopos ist ja der Nichtort im Griechischen. Das ist genau die Beschreibung dessen, was Utopie leisten kann. Sie schafft in der Sprache einen Ort, der nicht da ist, also allenfalls als Papier, der aber doch wirklich werden kann im Leser. Und dieser Ort wird durch die Sprache erst möglich. Und das ist eben das Utopische auch an der Sprache, dass die nicht nur Notdurft ist, also Mitteilung oder Information, sondern dass sie darüber hinaus über sich selbst auch reflektierend etwas beschreiben und schaffen kann, was es so nicht gab. Die Literatur hat eben dieses Surplus, dieses Mehr, dass sie eine Gegenwirklichkeit schafft. Das ist der wunderbare Konjunktiv, den es gibt und der uns die Möglichkeit schafft, anders zu denken, andere Möglichkeiten zu denken, dieses utopische Moment.
Sie haben ja selber auch an einer der größten Utopien eigentlich des 20. Jahrhunderts mitgeformt, an diesem Versuch einer Utopie, dem Traum von einer besseren, freieren Gesellschaft, nämlich an der 68er-Bewegung. Warum musste die Bewegung scheitern oder kommen Sie eigentlich gar nicht zu diesem Schluss?
Also ich komme nicht zu dem Schluss. Die Leute, die haben scheitern sehen, das kann ich immer nicht richtig nachvollziehen. Da sind dann andere Erwartungen gewesen. Ich weiß nicht, den maoistischen Staat oder sowas aufzubauen. Also nein, ich denke, in dieser 68er-Bewegung war für mich ganz wesentlich, dass ich selbst mich auch verändert habe und mich in Frage gestellt habe. Und das gilt nicht nur für mich, sondern ich beobachte das auch für viele Menschen, die ich aus der Zeit kenne. Man muss immer sagen, was hat 68 nicht geschafft? Also woran ich auch dachte, dass man eine Gesellschaft umbauen könne. Damit sind wir gescheitert, das ist wirklich wahr. Das war auch ein Verblendungszusammenhang zwischen dem, was man in diesen marxistischen Gruppen entwickelte und dem, was die wirkliche Bewusstseinslage der meisten Menschen war. Das ist richtig. Aber was sich verändert hat, ist ganz erstaunlich. Es ist die gesamte Frage nach der, beispielsweise der Pädagogik hat sich verändert. Ich bin noch in der Schule geprügelt worden. Also das ist wirklich ganz entscheidend in 68 doch mit neuen Modellen diskutiert worden, auch wenn das manchmal überzogen war. Die Randgruppen, auch sexuelle Gruppen, die Bewegung der Schwulen war ein Teil davon. Oder die Psychiatrie, es gab eine demokratische Psychiatriebewegung. Es gab sowas wie eine revolutionäre, emanzipative Apothekergruppierung. Die haben wir neulich einen Brief geschrieben, die gibt es immer noch. Das finde ich also ganz erstaunlich, dass das immer noch sozusagen reflektiert wird, was man sinnvoll an Pharmazeutika in die Gesellschaft bringt und was nicht und darüber nachdenkt, über die Bedeutung. Und es gab last not least auch diesen Ansatz, dass man gesagt hat, die Mitbestimmung muss erweitert werden, auch auf die Presse. Spiegel ist so ein Beispiel, dass der heute zu 51% den Redakteuren gehört, hat einfach verhindert, dass der verkauft wurde. Nicht? So kann man das durchgehen. Vieles ist zurückgedrängt worden. Ich finde, da ist sehr viel erreicht worden. Also Herr Westerwelle hätte, der immer auf 68 eingeprügelt hat und immer sagte, also das ist die Katastrophe gewesen, hätte nicht mit seinem Freund nach Bayreuth gehen können, ohne 68. Also man wollte sich selbst verändern. Man wollte empfindsamer sein, selbstkritischer sein und vor allen Dingen das solidarischer sein.
Eine prägende Zeit auf jeden Fall. Und für Sie ja auch war das Jahr 1968 nochmal besonderer, würde ich jetzt sagen, weil Sie ja da in diesem Jahr auch Ihre Frau Dagmar Plötz kennengelernt haben an der Uni in München nämlich. Also das Private und das Politische kommen zusammen, ja. Die private Zukunft fing da an.
Wobei man sagen muss, als wir da heiraten wollten, da wurden wir heftig kritisiert. Man heiratete in der Zeit nicht. Also auch das gehört dazu. Es sind Ansprüche gewesen, die natürlich auch überzogen waren, aber trotzdem interessant und wichtig waren. Man musste sich ja nicht dran halten. Wir haben gesagt, nein, wir heiraten und damit basta.
In Ihrem letzten Text in Der Verrückte in den Dünen, in Ihrem neuen Buch, Der Aufwachraum, da führen Sie uns eben auch in einen Aufwachraum in einem Krankenhaus. Und Sie kommen zu sprechen auf die Utopie der Medizin. Sie sagen, dass die Medizin überhaupt eine der utopischsten Bereiche heutzutage ist. Wieso?
Auch das ist ambivalent. Einerseits hat die Medizin ja Fortschritte gemacht. Also man geht ja nur zum Zahnarzt. Und das kann man in einem Leben, also ich mit meinen 80 Jahren, genau beschreiben. Als ich zum ersten Mal zum Zahnarzt ging, das war die Hölle. Weil da gar nicht betäubt wurde oder so. Und der bohrte da an dem Nerv herum. Nein, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer die Gefahr, dass sie missbraucht werden kann. Die Medizin ist in der Nazizeit die Wissenschaft gewesen, die am fürchterlichsten missbraucht wurde, nämlich in dem gesamten Bereich der Euthanasie. Und diese Gefahr, die ist natürlich in dieser Wissenschaft, in jeder Wissenschaft drin. Gerade in der jüngsten Zeit, diese Diskussion der künstlichen Intelligenz, in der man glaubt, man könne einen neuen Menschen züchten, das ist natürlich hochproblematisch. Dieser Transhumanismus, der ja ernsthaft diskutiert wird, den finde ich hochproblematisch. Auf der anderen Seite gibt es eben solche Möglichkeiten, wie den Schmerz zu verhindern. Und das ist etwas, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Dass man versuchte, Schmerz zu verhindern. Also dafür hat man Kräuter gesucht, dafür hat man Mixturen gemacht. Und das ist heute einfach möglich.
Also eine Utopie ist verwirklicht worden, so beschreiben Sie es ja auch im Buch, eben mit der Möglichkeit, den Schmerz abzuschaffen.
Ja, ich finde, das ist wirklich eine zivilisatorische große Leistung. Und in vielen anderen Sachen kann man das ja auch nachvollziehen. Also meinetwegen Abschaffung der Todesstrafe, Abschaffung der Folter, das sind alles Stationen auf diesem zivilisatorischen Prozess. Das ist eben auch immer Teil der Literatur, darüber zu schreiben, über den Schmerz zu schreiben, um in der Sprache deutlich zu machen, dass es anders sein könnte, anders sein müsste, auch wenn man es nicht verändern kann.
Lassen Sie uns doch noch mal reingehen in den Text.
Die in den Feuilletons geführten Diskussionen zur künstlichen Intelligenz, inwiefern Roboter sich in ihrem System der ausgefeilten Algorithmen derart vermenschlichen lassen, kann mit der Vorstellung des von seiner Todesangst befreiten Menschen beantwortet werden. Er ist der Roboter. Ein Roboter mit den Fähigkeiten zu denken, zu handeln, sich in Räumen frei zu bewegen, der in einer mechanischen Zeit des Jetzt lebt, vielleicht angstfrei, aber auch utopiefrei, kennt die künstliche Intelligenz die Melancholie? Wäre für diese Gestimmtheit ein Algorithmus zu entwickeln oder für die Lust, den Orgasmus, Langeweile, den Konjunktiv, auch für die Sehnsucht, den Tod? Alles machbar? Das wäre nicht einmal wünschenswert, der seelische Schmerz, der dem Verlust, dem Versagen, der Verzweiflung wie auch dem tiefen Zweifel entspringt, wird bleiben. Denn das Leben ist nur durch den unbegreifbaren Tod ein Wunder. So sind denn alle weit in die Zukunft reichenden Konzepte und Überlegungen in Silicon Valley ein elektronisches und gentechnisches Wolkenkuckucksheim gerichtet gegen die auf mögliche Veränderung zielenden Arbeiten, die erfahrbaren, erlebbaren, politischen, wissenschaftlichen, die auf eine konkrete Utopie ausgerichtet sind. Perfektion in der Erkenntniskonstruktion, Protest gegen jede Form des unnötigen Leids und unnötiger Gewalt. Aus dem existenziellen Kampf gegen den Tod erwächst eine heuristische Kraft. Die Verbesserungen sind nichts, wenn sie nicht auch gesellschaftlich gerecht verteilt sind. Das schließt auch das Wissen von Leid in der Ferne ein. Die Klassen in der Gesellschaft finden ihre Ausprägung in der Räumlichkeit der Krankenhäuser. Thomas Morus beschreibt in Utopia die freundlich hellen Krankenhäuser für alle, in denen die Kranken es vorzögen, lieber dort als zu Hause zu liegen. Eine bis heute nicht eingelöste Utopie. Heilungen schreiten erwiesenermaßen schneller voran, Wenn der Patient in einem Zimmer mit weiten Fenstern und dem Blick ins Grüne liegt, also normiert engen, kleinfenstrigen Zimmern. Es ist ein Unterschied, ob man in einem Kellerloch mit Ratten stirbt oder mit dem Blick auf den Genfer See. Mag sein, dass das Sterben von dem einen als Erleichterung empfunden wird und vom anderen als schwerer, wehmütiger Abschied. Jedoch wäre es eine angemessene Forderung, den Einzelnen darüber bestimmen zu lassen und nicht sein Bankkonto. Die Gleichheit im Sterben ist eine noch sehr ferne, utopische Forderung, aber doch näher als die Abschaffung des Todes. Der Kampf gegen Schmerz, zumal gegen den vom Menschen, dem Menschen zugefügten, gegen die Folter, ebenso wie der Kampf gegen den unnötigen Tod, wegen fehlender medizinischer Versorgung oder gar wegen Kriegen, ist die existenzielle Utopie. Aus ihr ließe sich eine Moral ableiten, die auf das Jenseits und die Religion verzichten kann.
Diese Sehnsucht, den Tod möglichst lang hinauszuzögern, vielleicht sogar abzuschaffen, jung zu bleiben, lange zu leben, ist das eigentlich auch ein Traum von Ihnen?
Nein, wirklich gar nicht, nein. Ich denke, das ist genau das, was nicht zur Utopie gehören dürfte, sondern die Utopie, die ist in der Gegenwart angelegt. Also da muss man intensiv leben und möglichst bei sich sein und bei seinen Vorstellungen sein und versuchen, das zu verwirklichen, was man verwirklichen möchte. Und natürlich habe ich auch die Vorstellung, also ich würde gern noch jetzt noch einen Roman schreiben oder noch zwei, aber gut, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, nicht? Aber diese Vorstellung, ewig zu leben, finde ich ganz merkwürdig. Ich finde, das gehört einfach zum Altern dazu. Es gehört auch dazu, dass man sich eingestehen muss, dass ich merke, dass ich nicht mehr so intensiv und lange arbeiten kann, wie ich das früher konnte, nicht? Also ich muss mich jetzt auch einfach hinlegen, nachmittags, also was ich früher nie musste. Also es gehört dazu, dass der Tod etwas ist, der so, ja, zu diesem Wunderleben, dass es Leben gibt, ist ein Wunder, nicht? Also ich glaube nicht daran, dass es Kreation gibt, nicht? Also ich bin da Atheist. Aber dieses Staunen über dieses Wunder kriegt seine ganze Würde nur dadurch, dass es den Tod gibt, dass es begrenzt ist. Nicht? Das gibt uns diese Möglichkeit, intensiv zu leben. Immer wieder dieses Moment, dass es als Angst uns vor diesem Tod die Tiefe gibt, im Augenblick uns zu finden. Sonst wäre das so ein ganz zerstreutes Dahinleben.
Vielen Dank, Uwe Timm. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf Ihre nächsten beiden Romane.
Okay.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Uwe Timm, wir haben geredet über sein neues Buch, einen Essayband, Der Verrückte in den Dünen über Utopie und Literatur. Erschienen ist das bei Kiepenheuer und Witsch und da ist auch noch ein anderes Buch erschienen über Uwe Timm und sein Schreiben zu seinem 80. Geburtstag am Beispiel eines Autors, herausgegeben von Uwe Timms Verleger Helge Malchow und von Kerstin Gleber. Das war Weiterlesen, die gemeinsame Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Bleiben Sie gesund.